vor allem auch an der Person von Friedrich Merz, an seinen Ansichten, seinem Vorgehen, wenn es mal kritisch wird. Und jetzt hat der ja Zweifel am Koalitionsvertrag aufkommen lassen. Die Nachrichten mit Annette Birke-Stumper.
Der Berliner SPD-Co-Vorsitzende Hiekel spricht sich dafür aus, dem Koalitionsvertrag mit der Union zuzustimmen. Im rbb24-Inforadio sagte Hiekel, die Sozialdemokraten hätten in den Verhandlungen viel erreicht. Werner Schoninger, rbb24.
Nach den Worten Hiekels hat sich die SPD in wichtigen Punkten durchgesetzt. Die Mietpreisbremse werde bleiben, ebenso das Deutschlandticket. In der Migrationspolitik sehe der Vertrag vor, die Kommunen deutlich zu entlasten. Dass die SPD-Jugendorganisation, die Jusos, in Berlin und Brandenburg einen CDU-Kanzler Merz ablehnten, sei ein natürlicher Reflex, betonte Hiekel. Um Mitternacht beginnt bei der SPD ein Online-Voting. Die Partei lässt ihre Mitglieder 2 Wochen lang über den Koalitionsvertrag abstimmen. Bei der Bundestagswahl Ende Februar kam die SPD auf ein historisch schlechtes Ergebnis und erreichte nur gut 16% der Stimmen. Die Union kam auf fast 29%.
Die Deutsche Klimaallianz hat den Koalitionsvertrag von Union und SPD kritisiert. Geschäftsleiterin Langkamp sagte, die Vereinbarungen orientierten sich nicht daran, was eigentlich notwendig wäre, um die Klimaziele einzuhalten. Besonders skeptisch äußerte sie sich zum Verkehrssektor. Schon in den vergangenen Jahren habe es kaum Fortschritte bei der Senkung der Treibhausgasemissionen gegeben. Von der geplanten Erhöhung der Pendlerpauschale würden außerdem vor allem Besserverdienende profitieren. Die Klimaallianz ist ein gesellschaftliches Bündnis für den Klimaschutz mit rund 150 Mitgliedsorganisationen. Darunter sind WWF, Brot für die Welt oder auch Amnesty International. Die Außenminister der Europäischen Union kommen heute in Luxemburg zusammen. Ein Thema des Treffens ist die weitere Unterstützung für die Ukraine im russischen Angriffskrieg. Außerdem soll es um die Lage im Nahen Osten gehen, erwartet wird der palästinensische Regierungschef. Deutschland wird von der geschäftsführenden Außenministerin Baerbock vertreten. Die Grünen-Politikerin hat eine Zukunft für den Gazastreifen ohne die radikal-islamische Hamas angemahnt. Sicherheit im Nahen Osten könne nur ohne Hamas-Strukturen garantiert werden, sagte Baerbock am Rande des Treffens. Der Internetkonzern Meta steht ab heute in Washington vor Gericht. Die US-Handelsbehörde wirft der Facebook-Mutter vor, die Plattformen Instagram und WhatsApp zu überhöhten Preisen gekauft zu haben, um seine Monopolstellung zu sichern. Aus Washington, Carsten Kühntop.
Meta argumentiert, die beiden Plattformen böten viel mehr an, nämlich auch Entertainment, Messaging und Inhalte aller Art. Und da stehe man in einem harten Wettbewerb, zum Beispiel gegen TikTok oder YouTube. Sollte Meta unterliegen, könnte es gezwungen werden, Instagram und WhatsApp zu verkaufen. Firmenchef Zuckerberg war mehrmals im Weißen Haus und in Mar-a-Lago und versuchte, Präsident Trump zu einem Vergleich zu überreden. Die Wettbewerbsbehörde startete dieses Verfahren bereits während Trumps erster Amtszeit. Es könnte wegweisend sein dafür, wie das Kartellrecht künftig gegen die Internetriesen durchgesetzt wird.
In Südkorea hat der Strafprozess gegen Ex-Präsident Yoon begonnen. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm einen versuchten Staatsstreich vor. Yoon hatte wegen eines Haushaltsstreits Anfang Dezember das Kriegsrecht ausgerufen und Südkorea damit in eine tiefe politische Krise gestürzt. Daraufhin stimmte das Parlament dafür, ihn abzusetzen. Sollte Yoon verurteilt werden, droht ihm lebenslange Haft oder sogar die Todesstrafe, die allerdings seit Jahrzehnten in Südkorea nicht mehr verhängt wurde. Potsdam erinnert heute an die Bombardierung der Stadt während des Zweiten Weltkriegs. Bei dem Angriff vor 80 Jahren starben rund 1600 Menschen. Arne Sprung, rbb24.
Mit einer Lesung, einem Konzert, Glockenläuten und einem Friedensgebet gedenkt Potsdam der Opfer. In der Nikolaikirche erklingt um 19 Uhr das Potsdam-Requiem mit dem Nikolaichor Potsdam und Mitgliedern des Europe Symphony Orchestra. Die Schauspieler Steffen Schröder und Rita Feldmeier lesen im Potsdam Museum ab 20.30 Uhr aus Zeitzeugenberichten über die Bombardierung. Um 22.14 Uhr erklingen die Glocken der Potsdamer Kirchen in Erinnerung an den Beginn des Luftangriffs vor 80 Jahren. Und die Nikolaikirche lädt zur gleichen Zeit zum multireligiösen Friedensgebet ein.
Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute mal heiter, mal bewölkt. Am Nachmittag sind vereinzelt Schauer oder kurze Gewitter möglich. Maximal 19 bis 23 Grad. Aktuell in Berlin-Kreuzberg 14, in Marzahn 16 Grad, in Rüdersdorf 18 und in Potsdam 15 Grad. Morgen zunächst freundlich, später von Süden wolkiger mit etwas Regen. Bei erneut frühlingshaften Temperaturen wird es windig. Die Zeit, es wird 12.05 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Im Studio Irina Grabowski in Seoul ist der Strafprozess gegen den abgesetzten Präsidenten Yoon eröffnet worden. Sie haben es vielleicht gerade auch bei uns in den Nachrichten gehört. Er hatte Anfang Dezember in einem Haushaltsstreit das Kriegsrecht verhängt und damit eine politische Krise in Südkorea ausgelöst. Und Anfang April hat das Verfassungsgericht dann entschieden, Yoon offiziell des Amtes zu entheben. Nach dieser Entscheidung schlugen die Emotionen noch einmal hoch, sowohl bei seinen Anhängern als auch bei seinen Gegnern. Über die Lage vor Ort konnte ich vorhin mit Nils Walker sprechen. Er ist ARD-Korrespondent für Südkorea. Ich habe ihn gefragt, wie denn der Prozess begonnen hat.
Verhältnismäßig ruhig. Also es gab gar nicht mehr große Massenproteste, wie wir das ja noch vor einigen Wochen gesehen haben. Und es waren vor dem Gericht ungefähr 20 Menschen versammelt, die pro Yoon eingestellt waren. Also überhaupt nicht mehr der große Massenauftrag. Und der Prozess hat relativ normal angefangen, sogar ein paar Minuten früher als angesetzt. Yoon ist auch persönlich erschienen, das musste er auch. Er hat sich nicht geweigert, hat seine Daten angegeben, seinen Namen, sein Geburtsdatum, was er im Moment gerade berufsmäßig macht. Und dann hat er erstmal geschwiegen, weil dann der Vorwurf, die Anklage vorgelesen wurde. Und dann hat er sich aber geäußert und hat das zurückgewiesen und hat gesagt, naja, das war doch eigentlich alles gar nicht so, wie hier dargestellt von der Staatsanwaltschaft.
Ja, was wirft die Staatsanwaltschaft dem abgesetzten Präsidenten vor?
Naja, die wirft ihm vor, dass er eigentlich so eine Art Staatsstreich vorgehabt haben soll. Also er hat ja das Kriegsrecht ausgerufen wegen eines Haushaltsstreits. Und da sagen eben die Staatsanwälte und auch viele Menschen in Korea, naja, das ist jetzt ein schon sehr großes Instrument, das er dafür ausgepackt hat. Und sie sagen, er wollte diesen Staatsstreich durchführen und er habe den vor allem auch lange im Voraus geplant mit anderen politischen Mitarbeitern seiner Partei. Und die Staatsanwaltschaft sagt, man kann es auch daran erkennen, dass er dann noch zügig Sicherheit eingesetzt hat, um das Parlament abzuriegeln, damit die Opposition, mit der er ja im Clinch lag, eben nicht mehr ins Gebäude reinkam, um die Abstimmung wirklich durchzuführen, wo er ja ein anderes Ergebnis dann herbeiführen wollte. Und da sagt die Staatsanwaltschaft, so geht das nicht, so ist die Verfassungsordnung dann eben gestört, also so wollen wir nicht, dass man das macht, das sieht unsere koreanische Verfassung nicht vor und das ist der Vorwurf. Und darauf steht tatsächlich nach koreanischem Recht im schlimmsten Fall für Yoon die Todesstrafe. Das muss man aber gleich wieder ein bisschen einklammern. Die wurde seit Jahrzehnten nicht mehr verhängt in Südkorea.
Wie sieht denn Yoon die Vorwürfe gegen ihn? Was sagt er dazu genau?
Er weist das zurück und er sagt, diese Vorwürfe, die seien gar keine Vorwürfe. Eigentlich habe die Staatsanwaltschaft nichts anderes gemacht, als einfach nur ein Protokoll vorzulesen, was da passiert sei. Man muss dazu sagen, Yoon ist auch selber Jurist. Also der hat die Staatsanwaltschaft versucht, so ein bisschen auseinanderzunehmen. Und sein Argument ist, das Kriegsrecht ausgerufen zu haben, war ja eigentlich nur eine Nachricht, die er ans Volk senden wollte, um zu unterstreichen, wie dramatisch die Lage bei diesem Haushaltsstreit nun eben gewesen ist.
Für den 3. Juni ist die Wahl eines neuen Präsidenten angesetzt und da gilt Oppositionsführer Lee als aussichtsreichster Kandidat. Momentan ist das so. Wie stehen seine Chancen?
Die stehen im Moment ziemlich gut. Das liegt aber nicht nur allein daran, dass Lee unbedingt so wahnsinnig populär ist. Also er hat schon eine hohe Popularität. Aber das liegt auch daran, dass die Partei von Yoon im Moment noch total durcheinander ist. Die haben noch keinen Kandidaten. Die stellen sich jetzt erst der Reihe nach zur Verfügung. Und dann muss parteiintern abgestimmt werden. Und man rechnet damit, dass frühestens in 2 Wochen raus ist, wer denn überhaupt der Kandidat der konservativen Partei wird. Und da spielt Lee natürlich total in die Karten. Lee ist ein Politiker, der steht für eine Soziale, für eine liberale Politik. Er ist ein Arbeiterkind gewesen, wirklich im wahrsten Sinne des Wortes. Also seine Eltern waren Arbeiter, die waren bitterarm. Er hat als Kind auch in einer Fabrik gearbeitet und hat sich hochgearbeitet zum Politiker. Er war Arbeitsrechtler, er war Anwalt und steht eben dafür, dass er sagt, er möchte Sozialprogramme ausbauen. Zum Beispiel ein bedingungsloses Grundeinkommen ist eine seiner Ideen. Und er ist auch jemand, der immigrationsoffen dasteht. Er sagt, Immigration brauchen wir in Südkorea, denn Südkorea hat auch eine alternde Gesellschaft. Allerdings ist er keiner, der Massenimmigration jetzt gut findet, aber er ist immerhin offener als die anderen Parteien. Er hat aber ein Problem, und das ist ein Bestechungsskandal aus seiner Zeit als Bürgermeister von Seongnam. Das ist ein Vorort von Seoul. Und das könnte eventuell noch ein Stolperstein für ihn werden. Da sind aber die juristische Aufarbeitung noch nicht so weit, dass man das jetzt schon sagen kann. Umfragen zufolge ist er allerdings im Moment vorne bei 34%.
Und könnte er denn zur Beruhigung der Lage längerfristig auch beitragen? Also wovon hängt das ab, ob diese Präsidentenwahl zu einer Beruhigung führt?
Das hängt davon ab, ob er es schafft, wirklich das gespaltene Land jetzt wieder so ein bisschen zu einen. Südkorea geht es da ähnlich wie anderen Republiken und Ländern in dieser Welt, auch wie in den USA, wie in Großbritannien, auch wie in Deutschland, dass er eben wirklich zwei Seiten hat, die sich sehr gegeneinander stehen, und die muss er wieder zusammenbringen. Und ob er diese Aufgabe Herr wird, das werden wir sehen. Die Chancen stehen aber nicht schlecht, weil er versucht, es mit Sozialprogrammen hinzubekommen.
Und wie sehen Sie noch den Prozess gegen Yoon? Wird er einer Haftstrafe entgehen können?
Es gab schon mal so einen ähnlichen Prozess, der war in den 1990er Jahren. Da wurde auch der Angeklagte, das war damals Herr Chun, zu einer Todesstrafe verurteilt. Die wurde dann im Nachhinein zu einer lebenslangen Haftstrafe umgewandelt. Wie es bei Yoon genau aussieht, ich bin jetzt kein Rechtler für koreanisches Recht, aber meistens ist es schon so, dass sich diese Verfahren einigermaßen ziehen, und die Staatsanwaltschaft hat bestimmt gute Gründe, ihn angeklagt zu haben.
So die Einschätzung von Südkorea-Korrespondent Nils Walker. Tja, und jetzt mal was ganz anderes. Wissen Sie so ungefähr, wie alt Ihre Wärmeflasche ist? Wärmeflaschen gehören ja zu den Produkten aus Kunststoff, die fast in jedem Haushalt sind. Sie haben aber nur eine begrenzte Lebensdauer. Materialermüdung wäre da das Stichwort. RBB-Redakteur Jonas Pospisch hat sich damit beschäftigt, und er sagt mal, welche Produkte am ehesten von diesen Alterserscheinungen betroffen sind.
Einerseits die Wärmflaschen, aber letztlich die Sachen aus Kunststoff, die in irgendeiner Form sicherheitsrelevant sind. Also Produkte, die vor Verletzungen schützen, wie zum Beispiel Fahrrad- und Motorradhelme oder Kindersitze fürs Auto. Und Produkte, die im schlechtesten Fall Verletzungen hervorrufen können, wie eben Wärmflaschen oder Flaschen für Trinkwassersprudler, die platzen könnten. Oder sowas wie Benzinkanister, die sollten natürlich auch dicht bleiben.
Ja, ab wann sollte man ein Gerät oder eben eine Wärmeflasche tatsächlich austauschen?
Niemand liest sie gerne, aber es steht in der Bedienungsanleitung der Produkte. Grundsätzlich gibt es Richtwerte. Benzinkanister, Wärmflaschen und Fahrradhelme halten meist 5 Jahre. Motorradhelme meist etwas länger, so 7 Jahre. Entscheidend ist dabei auch nicht, wann ich etwas gekauft habe, sondern wann es hergestellt wurde. Bei den Flaschen für Trinkwassersprudler ist das einfach nachzuvollziehen, denn da steht oft ein Ablaufdatum drauf. Bei vielen anderen Produkten ist nur das Herstellungsdatum vermerkt und ich muss selber rechnen. Da ist dann etwa ein Aufkleber im Fahrradhelm drin, oder auf Wärmflaschen findet man oft einen Kreis mit dem Jahr in der Mitte und den Monaten außenrum, wie bei einer TÜV-Plakette.
Gerade Produkte, die ein bisschen teurer sind, zum Beispiel Kindersitze, kaufen viele gern gebraucht. Dabei muss man einige Dinge beachten.
Der Sitz darf eben nicht zu alt sein. Wie lange die halten, steht in der Anleitung. Und der Sitz darf auch nicht beschädigt sein oder einen Unfall miterlebt haben, denn dann ist das Material geschwächt und kann das Kind im Zweifelsfall nicht mehr richtig schützen. Also man sollte auf jeden Fall mal den Bezug abmachen und sich anschauen, wie das Material unten drunter aussieht. Risse oder Klebeband sind da ein K.O.-Kriterium.
Ja, und wie eng man die Angaben der Hersteller sehen muss, das hängt auch davon ab, wie man das Produkt benutzt.
In diesen Angaben ist natürlich ein Sicherheitspuffer drin, und die Hersteller wollen sich damit auch absichern. Wenn man die Produkte vorbildlich behandelt, hält das Material auch länger durch. Wenn man bei einer Wärmflasche wirklich nie kochendes Wasser einfüllt oder den Fahrradhelm nicht fallen lässt, nicht in der Sonne liegen lässt und der auch nicht im Regen nass wird, das sind alles Faktoren, die beeinflussen, wie schnell das Material altert. Das hängt nicht nur von der Zeit ab. Trotzdem, ich würde es nicht drauf ankommen lassen, denn es geht hier einfach um die Sicherheit, und für ein paar gesparte Euro will ich da kein Risiko eingehen.
Das war RBB-Redakteur Jonas Pospisch über die Materialermüdung bei Kunststoffprodukten.
RBB 24 Inforadio Sport.
Die Fußball-Bundesliga ist derzeit international nicht konkurrenzfähig. Das haben die Hinspiele im Viertelfinale der Champions League bewiesen. Und an diesem misslichen Zustand werden die Rückspiele morgen und am Mittwoch auch nichts ändern, meint unser Kolumnist Thomas Kroh in seiner Rubrik Draufgehalten.
Klar, die Bayern sind immer noch nicht irgendwer in Europa. Aber ohne den verletzten Musiala reicht es offenbar selbst gegen Inter Mailand nicht, das keineswegs zu den Favoriten auf den Titel zählt, den die Münchner doch so gern im zweiten Finale daheim gewinnen wollen. Ein abgezockter Kick des italienischen Meisters, der entspannt der besten Abwehr der Champions League vertraute, ließ die fehlende Klasse der Münchner zutage treten. Furchteinflößend dagegen die Angriffswucht, die der FC Arsenal gegen Real Madrid entfachte. The Gunners machten ihrem Namen alle Ehre und kanonierten das weiße Ballett in einer derart vernichtenden Art und Weise aus der heimischen Arena, dass im Bernabeu-Stadion nur noch Trümmer landeten. Womit wir beim FC Barcelona wären, der in der ersten Saison unter Trainer Hansi Flick in rasendem Tempo eine Kraft, Stärke und Brillanz entwickelt hat, die an seine glanzvollen Tage unter Messi, Xavi und Iniesta erinnert. Gegen dieses virtuose Ensemble nahmen sich bemitleidenswerte Dortmunder im Hinspiel wie Lehrlinge aus, obwohl vom Alter her gesehen die Azubis doch in den Reihen der Katalanen stehen. Und das bringt mich zu einer Frage, die mich seit langem umtreibt. Der FC Barcelona hat mit einer ruinösen Transferpolitik mehr als 1 Milliarde Euro Schulden angehäuft. Seine wiedergewonnene Exzellenz allerdings basiert nicht auf dem Einkauf aberwitzig teurer Stars. Nein, für diesen neuen Glanz sorgt vornehmlich eigener Nachwuchs. Beim rauschenden Fußballfest gegen Borussia Dortmund standen 5 Spieler aus der Akademie La Masia in der Startelf, die halbe Mannschaft. Und auf der Bank saßen noch einmal 4 Jungspunde, die aus Barcas weltberühmter Talenteschmiede stammen. Und dann noch 2 weitere Katalanen. Wie machen die das? Warum gelingt dergleichen keinem anderen Club in Europa, auch nicht Bayern München oder Borussia Dortmund? Fakt ist, es geht auch ohne milliardenschwere Investoren. Und da die Bundesliga mit solchen ohnehin nicht aufwarten kann und auch nicht will, muss sie im Ring mit Europas Elite langfristig auf den Nachwuchs setzen. Mögen die Bemühungen des DFB um seine Talente endlich goldene Früchte tragen. Was nun den laufenden Wettbewerb betrifft, so kann es natürlich sein, dass die Bayern in San Siro doch noch triumphieren und dass im Westfalenstadion eine unvorhergesehene Torflut den FC Barcelona hinwegspült, auch wenn eher Sparta Lichtenberg deutscher Meister wird. Aber sollte es geschehen, dann wird sich dieser Text in 5 Sekunden selbst vernichten.
Sagt unser Kolumnist Thomas Kroh.
Werbung.
Sehnsucht nach Sommer? Nach endlichem Meer? Oder Erdbeereis im Park? Egal, wonach du dich sehnst, wir haben Sonnenbrillen für dein Sommergefühl. In deiner Stärke ab 19,90 Euro. Auch auf vielmann.de. Deine Brille? Vielmann.
Weißt du, Karle, was Dinkel bedeutet?
Dinkel?
Dinkel ist das Superfood aus Deutschland.
Wo gibt's das?
Im Seidenbacher Bergsteiger-Müsli. Seidenbacher Bergsteiger-Müsli. Bergsteiger-Müsli von Seidenbacher.
Also, mir geht's beim Geldsparen um mehr als nur um Zinsen. Und dir? Wie wär's mit einer Bank, die dein Geld für dich vermehrt und sich damit aktiv für die Umwelt einsetzt? Bei der Umweltbank bekommst du attraktive Zinsen und ermöglichst nachhaltige Projekte. Eröffne jetzt das Tagesgeldkonto, mit dem du sparst und dich für die Zukunft stark machst. Auf umweltbank.de. Umwelt und Bank. Umweltbank.
Das Wetter in Berlin und Brandenburg und wir bewegen uns auf die Höchstwerte für diesen Tag hin. 16 bis 18 Grad haben wir jetzt schon in Berlin, 19 in Cottbus und 20 Grad in Frankfurt oder maximal 23 Grad sind heute drin und das bei Wolken, aber auch, nein, umgekehrt, bei Sonne und bei einigen Wolken vereinzelt auch mal ein Schauer, meistens trocken.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Mit Annette Birke-Stumper.
Es gibt einen Stau auf der westlichen A10 vor der Havelbrücke in Richtung Dreieck Havelland. Aktuell 45 Minuten mehr. In Richtung Dreieck Werder 20 Minuten Stau. Auch auf der A13 in Richtung Dresden. Zwischen Freiwalde und Duben benötigen sie 20 Minuten mehr. Auf dem Berliner Stadtring stockt es in beiden Richtungen. Zwischen Schmargendorf und Jakob-Kaiser-Platz rechnen sie jeweils mit 10 bis 20 Minuten extra. Auch auf den Umfahrungen in Charlottenburg müssen Sie mehr Zeit einplanen. Auf der A113 ist nach einem Unfall zwischen Stubenrauchstraße und Johannisthaler stadteinwärts nur die linke Spur frei. Aktuell 10 Minuten mehr. Weitere Staupunkte sind die Blankenburger Richtung Pasewalker Straße, am Juliusturm Richtung Charlottenburg, Frankfurter Allee stadteinwärts, Treskow Allee Richtung Tierpark und Landsberger Allee am Weißenseer Weg stadtauswärts. Altklinike auf der Straße am Seegraben ist Höhe Dreieck Treptow nur eine Spur stadtauswärts frei. Das gleiche gilt morgen und am Mittwoch von 8 bis 15 Uhr.
Es ist 12.20 Uhr.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Mit Irina Grabowski im Studio. Guten Tag. Er hatte ein Küchenmesser bei sich im Gedränge der U-Bahn. Der Mann, der mit diesem Messer am Sonnabend im Streit zustach. Und ich habe mich dann gleich gefragt, warum trägt jemand ein Küchenmesser bei sich? Und jetzt ist die Frage, was würde derjenige tun, wenn Messer in der U-Bahn nicht mehr erlaubt wären? Die Nachrichten mit Annette Birke-Stumper.
Der Berliner Senat und die BVG erwägen, die Messerverbotszonen im öffentlichen Nahverkehr auszuweiten. Das hat Verkehrssenatorin Bonde dem RBB bestätigt. Zunächst müssten allerdings Sicherheitsexperten entsprechende Vorschläge erarbeiten. Anlass für die Diskussion ist der Tod eines Menschen am vergangenen Wochenende am U-Bahnhof Sophie-Charlotte-Platz. Der Vorstandschef der BVG Falk sagte dem RBB, gefährliche Gegenstände dürften schon jetzt nicht im Nahverkehr mitgeführt werden. Entscheidend sei, dass Kunden im Ernstfall richtig reagieren.
Das führt auch wieder zu den Notrufsäulen, dass die Kundinnen und Kunden wissen, was sie in solchen Momenten, wenn es denn mal passiert, tun können. Und dementsprechend ist auch die gute alte Notrufsäule, wo wir ja nochmal eine Kampagne jetzt starten, aufmerksam machen, wie man die nutzt, glaube ich, ganz, ganz wichtig, weil sie haben sie auf jedem Bahnhof. Wir haben überall Kameras, da ist schon eine gute Grundlage da. Aber ja, ich würde das unterstützen.
Der Vorstandschef der BVG, Henrik Falk. Die Berliner SPD wirbt bei der Parteibasis um Zustimmung für eine schwarz-rote Bundesregierung. Der Co-Vorsitzende Hiekel hat im RBB 24 Inforadio gesagt, es gebe gute Gründe, den Koalitionsvertrag mit der Union anzunehmen. Die SPD habe mit der Verlängerung von Mietpreisbremse und Deutschlandticket viel erreicht. Kritik kommt von den Jusos. Aus dem Hauptstadtstudio Barbara Kostolnik.
Mobilisieren können die jungen Sozialdemokraten und Sozialdemokratinnen unter 35 Jahren, das weiß man auch in der SPD-Führung. Wenn jetzt also mehrere Juso-Landesverbände vom hohen Norden bis in den tiefen Süden, von Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Brandenburg, Baden-Württemberg bis hin nach Bayern dazu aufrufen, beim Mitgliedervotum gegen den schwarz-roten Koalitionsvertrag zu stimmen und sich nun auch der Bundesvorstand samt Juso-Chef Philipp Thürmer so äußert, hat das durchaus Gewicht. Etwa 70.000 Juso-Mitglieder gibt es in der SPD. Die Partei selbst hatte zuletzt etwa 358.000 Mitglieder. Das Mitgliedervotum ist bindend, wenn ein Fünftel, also etwa 71.000 Mitglieder, ihre Stimme abgeben.
Die internationale Kritik am russischen Angriff auf die ostukrainische Stadt Sumi mit mehr als 30 Toten hält an. Die Außenministerinnen und Minister der Europäischen Union haben den Raketenangriff verurteilt. EU-Korrespondentin Sabrina Fritz.
Für die geschäftsführende Außenministerin Annalena Baerbock ist die einzige Antwort, die Ukraine weiter militärisch zu unterstützen. Der Angriff am Palmsonntag sei ein weiterer Beweis, dass Russland das Land vernichten will, sagte sie beim Treffen der Außenministerinnen und Minister in Luxemburg. Die Gemeinschaft hatte vergangene Woche gemeinsam mit anderen Ländern Munition, Abwehrraketen und Panzer für die Ukraine beschlossen. Insgesamt würden sich die Hilfen in diesem Jahr bereits auf 23 Milliarden Euro summieren, so die Außenbeauftragte der EU Kaja Kallas. Sie sprach beim Treffen in Luxemburg davon, den Druck auf Putin erheblich zu erhöhen, um den Krieg zu beenden. Doch der Einfluss der Europäer ist begrenzt. Neben der militärischen Unterstützung für die Ukraine bleiben vor allem Sanktionen gegen Russland. 16 Sanktionspakete wurden bereits beschlossen, das 17. ist in Arbeit.
Die Europäische Union verstärkt ihre finanzielle Unterstützung für die palästinensische Autonomiebehörde. Nach Angaben der Nahostkommissarin der EU, Shuica, sollen in den nächsten 3 Jahren weitere rund 1,6 Milliarden Euro bereitstehen. Die Auszahlung des Geldes sei aber an Reformen geknüpft, betonte Shuica. Die Palästinenserregierung steht wegen Korruption und mangelhafter Verwaltung in der Kritik. Sie ist lediglich für einige Gebiete im Westjordanland begrenzt zuständig. Im Gazastreifen herrscht die radikal-islamische Hamas. 2 Tage nach Beginn der Abrissarbeiten an der Berliner Ringbahnbrücke ist der mittlere Teil über den S-Bahn-Gleisen komplett abgetragen. Seit dem frühen Morgen wird der Bauschutt abtransportiert, heißt es von der Autobahngesellschaft. Den Angaben zufolge sollen Beton, Stahl und andere Materialien recycelt werden. Insgesamt fallen demnach rund 11.000 Tonnen Bauschutt an. Parallel dazu wird die etwas weiter nördlich gelegene Westendbrücke abgerissen, die ebenfalls zur A100 gehört. Der peruanische Literaturnobelpreisträger Marius Vargas Llosa ist tot. Er starb in der Nacht im Alter von 89 Jahren in Lima. Vargas Llosa galt als einer der großen Namen der lateinamerikanischen Literaturbewegung der 1960er und 70er Jahre. 2010 bekam er den Literaturnobelpreis. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute mal heiter, mal bewölkt. Am Nachmittag sind vereinzelt Schauer oder kurze Gewitter möglich. Maximal 19 bis 23 Grad. Aktuell haben wir in Berlin-Dahlem 16, in Marzahn 17 Grad, in Nauen 16 und in Cottbus 18 Grad. Morgen zunächst freundlich, später von Süden wolkiger mit etwas Regen. Bei erneut frühlingshaften Temperaturen wird es windig. Die Zeit 12.25 Uhr.
RBB 24 Inforadio. Auch mobil mit unserer App.
Und jetzt gibt's was in eigener Sache, die Sitzung des RBB-Rundfunkrats.
Wir befinden uns in einem laufenden Verfahren. Und da befinden wir uns, das hat Frau Demmer völlig richtig ausgeführt, mit dem RBB und nicht mit der Berliner Zeitung, der BZ, Herrn Sauerbier oder Herrn Wedemeyer, wem auch immer. Das ist nicht eine Äußerung, die ich hier tun kann. Da bitte ich um Verständnis und ich glaube, Sie wissen und verstehen auch, dass die Rolle der Rechtsaufsicht eine andere ist, als Presseberichterstattung zu kommentieren. Vielen Dank.
Matthias Gille von der Berliner Senatskanzlei, Vertreter der Rechtsaufsicht über den Rundfunk Berlin-Brandenburg, in der RBB-Rundfunkratssitzung vom 11. April. Zum Minimagazin im RBB24-Inforadio begrüßt Sie Jörg Wagner. Was war geschehen? Nach Presseberichten von Bild und BZ bekam RBB-Intendantin Ulrike Demmer einen vertraulichen Brief der Berliner Senatskanzlei. Darin der Vorwurf, Demmer hätte gegen den Staatsvertrag verstoßen, Ausschreibungspflichten missachtet und den Verwaltungsrat ignoriert. Zitat: Die Rechtsaufsicht bewertet es als höchst kritisch, dass die Ergänzungsvereinbarung mit Herrn Dr. Biesinger unterzeichnet wurde, bevor der Abschlussbericht über die RBB-Berichterstattung zur Causa Gelbhaar vorgelegen hat. Zitat Ende. Kurz zur Vorgeschichte. Wie der RBB am 14. März 2025 mitteilte, hatte der damalige RBB-Chefredakteur Dr. David Biesinger seinen Rücktritt für die fehlerhafte Berichterstattung über den grünen Politiker und Bundestagsabgeordneten Stefan Gelbhaar angeboten und legte sein Amt nieder. Kurz darauf wurde bekannt, dass er temporär mit einer anderen, gut dotierten Aufgabe im RBB betraut wurde. Auf dem Business-Netzwerk LinkedIn wurden Mitglieder durch den Algorithmus aufgefordert, Biesinger zur Beförderung zu gratulieren. Nach den Presseveröffentlichungen nahm die Berliner Senatskanzlei zumindest an dem Verfahren Anstoß. Zitat: Erst mit der Vorlage des Abschlussberichts am 28. März 2025 hätte der RBB umfassend bewerten können, ob Maßnahmen gegen Herrn Dr. Biesinger angezeigt sind. Vor diesem Hintergrund muss in Frage gestellt werden, ob die Ergänzungsvereinbarungen vom 14. März den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit nach § 36 Absatz 1 RBB-Staatsvertrag Rechnung trägt. Zitat Ende. Hören wir RBB-Intendantin Ulrike Demmer in der Rundfunkratssitzung vom vergangenen Freitag zu dieser Problematik in voller Länge.
Nach der letzten Verwaltungsratssitzung, in der wir den Abschlussbericht der Causa und unsere Maßnahmen zur Sicherung der Glaubwürdigkeit des Senders diskutiert haben, hat uns ein Schreiben der Senatskanzlei erreicht. Die Rechtsaufsicht, die in der Sitzung, wie jetzt ja auch hier, Herr Gille und Frau Prasse da sind, sind der Meinung, dass die damit verbundenen Personalentscheidungen nicht konform mit dem Staatsvertrag und insbesondere die Wirksamkeit der Ergänzungsvereinbarung zum Dienstvertrag von Dr. Biesinger müssten erneut geprüft werden. Diese Vorgänge möchte ich gerne auf zwei Ebenen kommentieren. Also erstens in der Sache, das Direktorium steht zu allen Entscheidungen, die Glaubwürdigkeit der Berichterstattung des RBB zu stärken. Dazu zählt auch, dass David Biesinger temporär mit einer neuen Aufgabe außerhalb der Redaktion betraut worden ist. Und wir lehnen alle Versuche, Herrn Biesinger als Chefredakteur wieder einzusetzen ab. Genauso lehnen wir aber auch alle Versuche ab, ihn aus dem Haus zu vertreiben. Wir haben hier im RBB mehr als genug Erfahrung mit zeit- und geldraubenden Nachspielen vor Gericht. Und deshalb, glaube ich, sind wir gut beraten, mit Augenmaß vorzugehen. Was wir gemacht haben, war angesichts der Sachlage und der erhitzten öffentlichen Aufmerksamkeit richtig und im besten Interesse des RBB. Zweitens, der RBB teilt die geäußerte Rechtsansicht nicht. Der RBB war zu allen Vorgängen, die die Rechtsaufsicht in dem Schreiben moniert, auch anwaltlich beraten. Den Vorwurf, der RBB habe gegen Verpflichtungen aus dem Staatsvertrag verstoßen, den weisen wir entschieden zurück. Es ist so, der RBB unterliegt einer eingeschränkten Rechtsaufsicht. Das war zuletzt ausführlich dem Bericht des Untersuchungsausschusses des Landes Brandenburg zur Untersuchung der Wahrnehmung der Rechtsaufsicht über die Rundfunkanstalt Berlin-Brandenburg im Jahr 2024 zu entnehmen. Das heißt, vorrangig sind Sie und auch der Verwaltungsrat zuständig, uns zu kontrollieren und zu beaufsichtigen. Wir haben der Senatskanzlei heute geantwortet oder wir werden ihr jetzt zur Stunde antworten. Außerdem haben wir kurz vor dieser Sitzung, und deswegen wollte ich Sie da proaktiv darüber informieren, eine Presseanfrage zu dem Thema erhalten und diese ebenfalls beantwortet.
RBB-Intendantin Ulrike Demmer. Schwerpunkt in der öffentlichen Rundfunkratssitzung waren jedoch die aus dem unabhängigen Expertenbericht abgeleiteten Maßnahmen, um Falschberichterstattung wie beim grünen Politiker Stefan Gelpaar künftig zu verhindern. Die ebenfalls zurückgetretene, aber noch geschäftsführende Programmdirektorin Katrin Günther.
Die zentralen Maßnahmen betreffen die Überarbeitung redaktioneller Regelwerke in Zusammenarbeit mit der Abteilung Qualitätsmanagement. Die redaktionelle Verantwortung wird in Zukunft klarer geregelt, ebenso wie Abläufe und Abnahmeprozesse. Zudem werden wir die zweifelsfrei im Haus vorhandene investigative Expertise stärker und schneller einbinden. Und auch der verbindliche Umgang mit Quellen, eidesstattlichen Versicherungen und juristischen Abnahmen wird geregelt.
Mehrheitlich begrüßte der Rundfunkrat die im Weiteren noch konkreter ausgeführten Maßnahmen. Einzelne Mitglieder kritisierten jedoch, dass man als Kontrollgremium den 96-seitigen Expertenbericht nur in einem Lesesaal in Augenschein nehmen durfte. Fazit nach rund 3 Monaten Aufarbeitung von Anja-Christin Faber, entsandt vom Landesfrauenrat Berlin und dem Frauenpolitischen Rat Land Brandenburg.
Zufrieden bin ich natürlich nicht, aber man muss ja gucken, welche juristischen Konsequenzen überhaupt möglich sind. Und deshalb bin ich zufrieden mit dem, was im RBB passieren wird, dass es viele, viele Maßnahmen gibt, um so eine katastrophale Berichterstattung in der Zukunft zu vermeiden.
Resümee von Andres Feil, delegiert in den RBB-Rundfunkrat von der Akademie der Künste.
Ich hätte mir natürlich, was den Umgang mit der Causa Gelpaar angeht, gewünscht, wie im Fall Relotius, alles offenlegen. Das war meine erste Reaktion. Der Spiegel hat es sozusagen vorgemacht. Ich habe dann schrittweise eben gesehen, welche möglichen arbeitsrechtlichen Konsequenzen das bedeuten würde, dass da welche Belastungen auf den RBB zukommen würden mit dieser sehr offenen Transparenz. Und denke, unter all diesen Voraussetzungen ist es nochmal erstmal eine Möglichkeit, jetzt zumindest zu sagen, wichtig ist die Konsequenzen daraus. Und die sind ja jetzt erstmal sehr klar benannt und die müssen eingesetzt und eingehalten werden vor allem. Und wir haben es ja gesehen, also in der Causa des Chefredakteurs, es gab eine Stellenbeschreibung, die benennt ganz klar eine inhaltliche Verantwortung. Und es zeigt ja, das sind inzwischen 4 Jahre, wie schnell sind solche Stellenbeschreibungen, ja, sie verschwinden in einem Verantwortungsvakuum. Und ich glaube, darum geht es jetzt nicht nur Forderungen zu stellen, Dienstanweisungen zu machen, sondern zu gucken, dass die dann tatsächlich auch eingehalten werden.
Anja Christine Faber und Andres Feil, zwei der 32 Rundfunkratsmitglieder. Die komplette Aussprache im Rundfunkrat können Sie bei Bedarf im Medienmagazin Podcast verfolgen, der immer aktuell Montagmittag in der ARD-Audiothek erscheint. Darin auch mehr über den zweiten Sitzungsschwerpunkt, den Plan des RBB-Direktoriums zum Umbau des RBB, untersetzt mit einer soliden Finanzierung. Dafür sei man im RBB bereit, 22 Millionen Euro aus dem Honorar- und Personalbudget zu streichen. Das heißt, mehr als 250 Mitarbeiter nicht mehr zu beschäftigen. 13 Millionen Euro, die dadurch frei würden, wieder zu investieren in die digitale Transformation des Programms und parallel die Unternehmensstrukturen effizienter zu gestalten. Zudem erfahren Sie im Podcast, wie Medienwissenschaftler das ZDF ermuntern, einen sogenannten Digital Open Public Space, eine digitale Alternative zu den Social-Media-Plattformen der internationalen Tech-Giganten, aufzubauen und wie die Wikipedia mit Texten umgeht, die mithilfe künstlicher Intelligenz geschrieben wurden. Hier im RBB 24 Inforadio weiter menschengemachtes Programm für Sie. Bleiben Sie also auf Empfang.
RBB 24 Inforadio Wirtschaft.
Mit Irina Grabowski. Junge Menschen, die am Kapitalmarkt investieren, gelten als risikofreudig. Aber Börsenturbulenzen wie in den vergangenen Tagen haben viele von ihnen noch nicht erlebt. Was machen jetzt diese Kursschwankungen mit den jungen Anlegern? Unsere Wirtschaftsreporterin Anja Dobrodinsky hat nachgefragt.
Mit Mitarbeiteraktien hat Benjamin Grabs angefangen. Damals war er 19 und machte eine Ausbildung bei einem DAX-Konzern. Der Aktienindex DAX verlor kürzlich auf einen Schlag 10%. Benjamin Grabs hat aber schon vor Jahren umgeschichtet. Der 28-Jährige hat nur noch wenige Einzelaktien im Depot. Inzwischen setzt er auf ETF, also Aktienfonds mit breiter Streuung über viele Unternehmen. Auch die haben kürzlich an Wert eingebüßt. Benjamin Grabs ist aber gelassen, denn er spart für die Altersvorsorge.
Ich habe ungefähr noch 40 Jahre vor mir, bis ich in die Rente gehe. Das heißt, diese Turbulenzen haben jetzt keine großen Auswirkungen, außer dass sie natürlich die Chance bieten, dass ich jetzt niedrig nachkaufen kann, was ich in 40 Jahren dann vielleicht positiv auch wieder rausziehen kann.
Laut einer Studie der Uni Marburg und der Fondsgesellschaft Union Invest aus dem Jahr 2023 bezeichnet sich jeder dritte junge Anleger als risikofreudig. Benjamin Grabs gehört nicht dazu. Eine aktuelle Umfrage der Berliner Sparkasse unter Einwohnern der Hauptstadt zeigt, 40% der jungen Anleger investieren in Einzelaktien, 47% aber auch in weniger riskante ETF. In Friedrichshain hat die Berliner Sparkasse eine Filiale nur für junge Leute. Hier arbeitet Vinutan Srikantan. Er berät seine Altersgenossen bei der Geldanlage. In den vergangenen Tagen gab es viel Gesprächsbedarf.
Dadurch, dass die Medien viel darüber berichten, ist die Verunsicherung bei den Kunden sehr groß. Das heißt, die melden sich bei uns, stellen auch viele Fragen. Die einen waren sehr verunsichert und die einen meinten eher, dass sie geduldig waren und lockerer.
Viele junge Anleger sind aber keine Sparkassenkunden. Ein Viertel legt Geld über die Apps sogenannter Neo-Broker an. Und die können mit ihrer spielerischen Aufmachung die Grenze zwischen Spaß und Ernst schnell verwischen. Benjamin Grabs ist nicht gut zu sprechen auf die Neo-Broker. Während der starken Kursschwankungen brachen bei einigen die Server zusammen.
Ich habe reingeschaut in mein Portfolio und da stand tatsächlich, ich habe 0 Euro, ich besitze gar nichts mehr. Ich habe Gott sei Dank keine Panik bekommen, aber ja, ich konnte für mehrere Stunden tatsächlich gar nichts machen.
Auch der Berliner Finanzdienstleister N26 gehört zu den Neo-Brokern. Hier hielten die Server dem Ansturm aber stand, stellt Finanzvorstand Arndt Schwierholz fest.
Wir haben in den ersten 2 Tagen der Woche ein Handelsvolumen gesehen, was so groß ist wie sonst nur in der ganzen Woche. Und wir sehen inzwischen, dass die Kunden wieder umschwenken von eher Verkauf auf gewogen, Buy und Sell.
Dennoch kann sich Arndt Schwierholz vorstellen, dass der erste Börsencrash im Leben junger Anleger deren Einstellung ändern könnte.
Ich glaube schon, dass es sehr spielerisch gesehen wurde von der jungen Generation. Ich glaube, dass jetzt nochmal so ein Rekalibrieren kommt, dass die Leute überlegen, was mache ich wirklich mit meinem Geld?
Völlig vom Kapitalmarkt verabschieden werden sich aber wohl die wenigsten, schätzt Arndt Schwierholz. Auch Benjamin Grabs hat es nicht vor.
Das war Anja Dobrodinsky über die Börsenturbulenzen und die Auswirkungen auf junge Menschen, die am Kapitalmarkt investiert sind. Das Wetter in Berlin und Brandenburg. Wir haben Sonne, aber auch Wolken. Vereinzelt mal einen Schauer, aber nicht so richtigen Regen, wenn ich das hier so richtig sehe. 19 bis 23 Grad sind angekündigt, 17 bis 18. Und 18 haben wir in Berlin und in Cottbus 19, in Frankfurt oder 17.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Mit Annette Bürke-Stumper.
Stau auf der westlichen A10 vor der Havelbrücke in Richtung Dreieck Havelland aktuell 45 Minuten mehr, in Richtung Dreieck Werder 20 Minuten. Stau auch auf der A13 in Richtung Dresden. Zwischen Freiwalde und Duben benötigen Sie 20 Minuten mehr. Auf dem Berliner Stadtring stockt es in beiden Richtungen zwischen Schmargendorf und Jakob-Kaiser-Platz. Rechnen Sie jeweils mit 10 bis 20 Minuten extra. Auch auf den Umfahrungen in Charlottenburg müssen Sie mehr Zeit einplanen. Gute Nachrichten von der A113 statt einwärts. Die Unfallstelle zwischen Stubenrauchstraße und Johannisthaler Chaussee ist geräumt. Der Verkehr kann sich normalisieren. Weitere Staupunkte sind die Blankenburger Richtung Pasewalker Straße, am Juliusturm Richtung Charlottenburg, Frankfurter Allee statt einwärts, Tresco Allee Richtung Tierpark und Landsberger Allee am Weißenseer Weg statt auswärts. Altklinike auf der Straße am Seegraben in Höhe Dreieck Treptow, nur eine Spur statt auswärts frei. Das gleiche gilt morgen und am Mittwoch von 8 bis 15 Uhr. Unser Programm gibt es auch im Livestream auf rbb24inforadio.de.
12.40 Uhr wird es gleich.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Mit Irina Grabowski im Studio. Guten Tag. Was bringt ein Messerverbot, wie es das in Berlin zum Beispiel am Görlitzer Park in Kreuzberg gibt oder an Fernbahnhöfen? Ist es sinnvoll, noch mehr solche Verbotszonen festzulegen? Lassen sich Messerangriffe damit verhindern? Die Innensenatorin macht sich ihre Gedanken. Die Nachrichten mit Annette Bürke-Stumper.
Der Berliner Senat und die BVG erwägen, die Messerverbotszonen im öffentlichen Nahverkehr auszuweiten. Das hat Verkehrssenatorin Bonde dem RBB bestätigt. Zunächst müssten allerdings Sicherheitsexperten entsprechende Vorschläge erarbeiten. Der Vorstandschef der BVG Falk sagte dem RBB, gefährliche Gegenstände dürften schon jetzt nicht im Nahverkehr mitgeführt werden. Entscheidend sei, dass Kunden im Ernstfall richtig reagieren und beispielsweise die Notrufsäulen nutzen. Grundsätzlich unterstützte er aber neue Messerverbotszonen, so Falk. Anlass für die Diskussion ist der Tod eines Menschen am vergangenen Wochenende am U-Bahnhof Sophie-Charlotte-Platz. Der Co-Vorsitzende der Berliner SPD, Hiekel, hat die Parteimitglieder aufgerufen, dem Koalitionsvertrag mit der Union zuzustimmen. Ab Mitternacht läuft das zweiwöchige Online-Voting der Parteibasis. Hiekel sagte im RBB 24 Inforadio, die SPD habe in den Verhandlungen viel erreicht. Dass die Jusos in Berlin und Brandenburg einen CDU-Kanzler Merz ablehnten, sei ein natürlicher Reflex.
Ein Koalitionsvertrag ist ja immer auch ein Kompromiss und es müssen sich beide Partner darin wiederfinden. Und was wir auch verabredet haben, ist, dass gerade im Bereich Migration, Integration auch eine Stärkung der Kommunen stattfinden soll. Wir haben auch drin verabredet, dass wir das Thema Mietpreisbremse weiterhin verlängern. Wir haben uns auch klar darauf verabredet, dass wir das Deutschlandticket behalten, dass das Rentenniveau stabilisiert werden soll. Also ich glaube, darum ist es auch ein guter Grund, diesem Vertrag zuzustimmen, aus sozialdemokratischer Sicht.
Der Co-Vorsitzende der Berliner SPD, Martin Hiekel. Die Deutsche Klimaallianz hat den Koalitionsvertrag von Union und SPD kritisiert. Geschäftsleiterin Langkamp sagte, die Vereinbarungen orientierten sich nicht daran, was eigentlich notwendig wäre, um die Klimaziele einzuhalten. Besonders skeptisch äußerte sie sich zum Verkehrssektor. Schon in den vergangenen Jahren habe es kaum Fortschritte bei der Senkung der Treibhausgasemissionen gegeben. Von der geplanten Erhöhung der Pendlerpauschale würden außerdem vor allem Besserverdienende profitieren. Die Klimaallianz ist ein gesellschaftliches Bündnis für den Klimaschutz mit rund 150 Mitgliedsorganisationen. Darunter sind WWF, Brot für die Welt oder auch Amnesty International. Bundesaußenministerin Baerbock hat den russischen Raketenschlag gegen die ostukrainische Stadt Sumy verurteilt. Der Angriff mache deutlich, dass Russland nicht befrieden, sondern vernichten wolle, sagte die Grünen-Politikerin vor Beginn eines Treffens mit ihren EU-Amtskollegen in Luxemburg. Gestern hatte die russische Armee zwei Raketen auf das Zentrum von Sumy abgefeuert. Dabei wurden nach ukrainischen Angaben mehr als 30 Menschen getötet. Die EU-Außenbeauftragte Kallas ruft nach dem Raketenangriff zu maximalem Druck auf Russland auf. Nur so lasse sich der Krieg beenden, sagte Kallas bei ihrer Ankunft in Luxemburg. Die EU-Kommission hat neue Finanzhilfen für die Palästinenser im Gazastreifen und im Westjordanland angekündigt. Sie sollen bis zu 1,6 Milliarden Euro betragen. In einer Mitteilung der Kommission heißt es, das Hilfsprogramm sei auf eine Zeitspanne von 3 Jahren ausgelegt. Knapp 1,2 Milliarden Euro sollen demnach als Zuschüsse fließen. 400 Millionen Euro sind als Kredite für die Privatwirtschaft vorgesehen. Die Auszahlung des Geldes soll aber an Reformen geknüpft werden. Grund sind Korruptionsvorwürfe. Potsdam erinnert heute an die Opfer der Bombardierung der Stadt vor 80 Jahren. Geplant sind unter anderem ein Konzert und eine Lesung. Die Nikolaikirche am Alten Markt lädt zu einem multireligiösen Friedensgebet. Mit dabei sind unter anderem Oberbürgermeister Schubert und Brandenburgs Kulturministerin Schüle. Um 22.14 Uhr sollen alle Glocken der Kirchen läuten. Zu dieser Uhrzeit begann vor 80 Jahren der Luftangriff der britischen Royal Air Force, der die Innenstadt weitgehend zerstörte. Fast 1600 Menschen kamen dabei ums Leben. Der peruanische Literaturnobelpreisträger Mario Vargas Llosa ist im Alter von 89 Jahren gestorben. Das teilte sein Sohn im Online-Dienst X mit. Demnach starb Vargas Llosa in der Nacht friedlich im Kreis seiner Familie. Südamerika-Korrespondentin Anne Herberg.
Vargas Llosa, geboren 1936, erlangte als junger Schriftsteller Bekanntheit mit seinen umgangssprachlichen, beißenden Visionen von Korruption, moralischen Kompromissen und Grausamkeit in Peru. Er schloss sich einer Gruppe von Schriftstellern wie dem Kolumbianer Gabriel García Márquez und dem Argentinier Julio Cortázar an, die in den 1960er Jahren als Mitglieder der lateinamerikanischen literarischen Boom-Generation Berühmtheit erlangten. 2010 erhielt er den Literaturnobelpreis. Stets verwandt Vargas Llosa sein Schreiben auch mit politischem Wirken. 1990 kandidierte er für das Amt des peruanischen Präsidenten und unterlag Alberto Fujimori.
Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter, heute mal heiter, mal bewölkt. Am Nachmittag sind vereinzelt Schauer oder kurze Gewitter möglich. Maximal 19 bis 23 Grad. Aktuell in Berlin-Wannsee 16, in Pankow 18 Grad, in Guben 20 und in Eberswalde 19 Grad. Morgen erstmal freundlich, später von Süden wolkiger mit etwas Regen. Bei erneut frühlingshaften Temperaturen wird es windig. Die Zeit 12.45 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Im Studio Irina Grabowski. Am Samstagnachmittag ist ein Mann in der U-Bahn im Streit niedergestochen worden. Der Täter wurde von der Polizei angeschossen, erlag später seinen Verletzungen. Und am Sonntag wurde ein Mann in Friedrichsfelde von einem unbekannten Täter schwer verletzt, und zwar an der Straßenbahn. Und da ist jetzt die Frage, wäre es sinnvoll, Messerverbotszonen nicht nur an Plätzen oder Fernbahnhöfen einzurichten, sondern auch im öffentlichen Nahverkehr und so eine Verbotszone, das heißt, es gilt da nicht einfach nur ein Messerverbot, sondern dieses wird dann auch regelmäßig kontrolliert. Die Innensenatorin Iris Spranger von der SPD hat gesagt, dass man das prüft. Das ist auch unabhängig dieses Vorfalls vom Samstagnachmittag. Und Verkehrssenatorin Ute Bonde sagte dem RBB, sie könne sich diese Verbotszone vorstellen.
Messerverbotszonen gibt es ja schon und natürlich können wir uns auch vorstellen, dass Messerverbotszonen auch ausgeweitet werden. Wir gehen ins Gespräch und da müssen natürlich die Sicherheitsexperten Rede und Antwort stehen und gute Vorschläge unterbreiten und dann werden wir auch in die Umsetzung kommen.
BVG-Vorstandschef Henrik Falk sagte im Gespräch mit dem RBB, er unterstütze eine Waffenverbotszone im ÖPNV.
Ich kann mir vorstellen, dass solche Verbotszonen nochmal vor allen Dingen eine Sichtbarkeitswirkung haben, weil solche Verbotszonen ehrlicherweise, ist ja heute schon so, dass auch in unserer Hausordnung drinsteht, dass sie sowas gar nicht beihaben dürfen und sollen. Aber es gibt nochmal eine andere Grundlage, vor allen Dingen auch für die Polizei. Entscheidend ist aber, dass eben die Kundinnen und Kunden wissen, was sie in solchen Momenten, wenn es denn mal passiert, tun können. Und dementsprechend ist auch die gute alte Notrufsäule, glaube ich, ganz, ganz wichtig, weil sie haben sie auf jedem Bahnhof, wir haben überall Kameras. Da ist schon eine gute Grundlage da. Aber ja, ich würde das unterstützen.
Das sagt BVG-Vorstandschef Henrik Falk. Also es wird in Berlin über die Ausweitung der Waffenverbotszonen auf den öffentlichen Nahverkehr diskutiert. Beim EU-Außenministertreffen in Luxemburg geht es um weitere Unterstützung für die Ukraine, unter anderem auch Europas Außenminister beschäftigen sich oft mit den Ereignissen in der Ukraine, so auch heute, berichtet unsere Korrespondentin Helga Schmidt.
Dieses Mal war die Empörung besonders groß über die russischen Angriffe vom Wochenende.
Am Palmsonntag ganz bewusst Zivilisten anzugreifen, macht mehr als deutlich, man will vernichten und nicht befrieden.
Vernichten, den Vorwurf an Putin begründet Annalena Baerbock damit, dass bei dem Raketenangriff auf die nordukrainische Stadt Sumy keine militärischen Ziele erkennbar gewesen seien, sondern die Zivilbevölkerung Opfer wurde. Mehr als 30 Tote und über 100 Verletzte nach ukrainischen Angaben. Das Gegenteil der Verhandlungen über eine Waffenruhe.
Klar ist auch das haben wir in den letzten Wochen immer wieder erlebt, obwohl es Signale aus Washington gab, mit Putin über Frieden zu sprechen, dass nicht nur die Angriffe in der Ukraine maximal weitergegangen sind.
Kaum jemand im Kreis der Außenminister rechnet noch damit, dass die Unterhändler von Donald Trump in Moskau eine echte Waffenruhe erreichen können. Kaja Kallas, die EU-Chefdiplomatin, deutete an, dass es seitdem eigentlich noch schlimmer wurde. Wir sehen ja die tödlichsten Angriffe in diesem Krieg jetzt, genau in dieser Phase seit einem Monat, seit die Ukraine einer bedingungslosen Waffenruhe zugestimmt hat. Von russischer Seite habe man das nicht gesehen. Offene Kritik an der amerikanischen Verhandlungsführung kommt aus Polen. Außenminister Sikorski sagte, Putin mache sich lustig über den guten Willen der USA und dass die amerikanischen Verhandler immer noch glauben, Russland sei bereit, den Krieg gegen die Ukraine zu beenden. Für die Empörung dürften auch die Kommentare eines Kreml-Sprechers gesorgt haben, der sich am Wochenende zufrieden über die Verhandlungen mit den USA geäußert hatte. Alles gehe sehr gut voran, erklärte der Sprecher, nachdem Putin mehrere Stunden mit dem amerikanischen Sondergesandten Steve Witkoff verhandelt hatte.
Ce weekend, l'horreur en Ukraine a atteint son apogée.
An diesem Wochenende hat der Schrecken in der Ukraine in Wahrheit einen neuen Höhepunkt erreicht. So wertet Frankreichs Außenminister Jean-Noël Barrot die Entwicklung. An Palmsonntag mit Raketen auf Häuser und Menschen zu zielen, damit habe Putin die Zivilbevölkerung zur Geisel genommen.
Der Bericht unserer Korrespondentin in Brüssel, Helga Schmidt. An den Universitäten und Hochschulen im Land ist wieder reges Treiben. Das Sommersemester ist angelaufen. Eine bundesweite Umfrage der Hochschule Darmstadt lässt jetzt aufhorchen. Die zeigt, fast alle Studierenden nutzen mittlerweile KI. Ja, wie regeln eigentlich die Unis und Hochschulen den Umgang damit? Wissenschaftsreporterin Anja Braun hat sich das angeschaut.
Die künstliche Intelligenz ist mittlerweile flächendeckend im Studium angekommen, bestätigt Tobias Seidel von der Hochschule der Medien in Stuttgart.
Studierende nutzen fast alle KI, auch für die Erbringung von Prüfungsleistungen. Gleichzeitig ist klar, ein Verbot lässt sich in vielen Bereichen nicht durchsetzen. Also immer wenn wir unbeaufsichtigte Kontexte haben, ist mit einer KI-Nutzung zu rechnen. Es gibt auch keine Detektoren oder ähnliche Systeme, die bis 100% feststellen, ob KI zum Einsatz kam.
Als Professor für Schlüssel- und Selbstkompetenzen Studierende versucht Tobias Seidel, die künstliche Intelligenz auch sinnvoll in den Studienalltag einzubinden. Doch insgesamt muss man feststellen, ist die Verunsicherung über den geregelten Einsatz von künstlicher Intelligenz im Studium groß. Über 80% der Studierenden wünschen sich klare Leitlinien, wie sie künstliche Intelligenz einsetzen dürfen im Studium und vor allem auch in Prüfungen. Denn das ist meistens nicht klar geregelt.
Also die Nutzung von KI ist natürlich im Hinblick auf Prüfungen an Hochschulen eine Herausforderung. Und man muss auch sagen, dass es da noch keine abschließenden Antworten gibt, weil es einfach ein dynamischer Prozess ist. Also wir sehen, dass sich die Technik weiterentwickelt, die studentische Nutzung entwickelt sich weiter.
Das Zentrum für Hochschulentwicklung hat den Umgang der Universitäten mit künstlicher Intelligenz im letzten Herbst ebenfalls unter die Lupe genommen. Janika Budde hat diese Studie als Senior-Projektmanagerin geleitet und stellt fest,
dass über die Hälfte der Lehrenden in Hausarbeiten in ganz unterschiedlichen Abstufungen KI zulassen, erlauben, bei Recherchetätigkeiten, beim letzten sprachlichen Schliff.
So hat zurzeit offenbar jede Universität oder Hochschule und teilweise auch jeder Fachbereich und jede Lehrkraft einen eigenen Weg, mit der KI-Nutzung umzugehen. Janika Budde vom Hochschulforum Digitalisierung sagt, dass ungefähr 65% der Hochschulen angeben, sie seien dabei, Leitlinien zu entwickeln. Deren genauere Ausgestaltung würden sie aber in der Regel wieder nach unten delegieren.
Sie sagen, ja, grundsätzlich ist es erlaubt, aber liebe Fachbereiche, guckt, was für euer Fach am besten passt.
Tobias Seidel von der Hochschule der Medien in Stuttgart erlaubt seinen Studierenden, KI in Prüfungen zu nutzen. Er verlangt aber, dass der Einsatz dokumentiert und reflektiert wird.
Gleichzeitig ist natürlich auch klar, wenn jeder Studierende mit einem KI-System einen stilistisch sehr guten Text schreiben kann, dass wir dann die Erwartungen in dem Bereich einfach erhöhen müssen.
Die KI-Nutzung wird also dazu führen, dass die Latte der Prüfungsleistungen deutlich höher gelegt wird.
Das war Wissenschaftsreporterin Anja Braun.
RBB 24 Inforadio Kultur.
Mario Vargas Llosa war nicht nur einer der bekanntesten Schriftsteller der Welt, er war auch Journalist und Politiker. Er ist jetzt im Alter von 89 Jahren in seiner Heimat Peru gestorben. Friedlich und im Kreise seiner Familie, wie sein Sohn auf dem Kurznachrichtendienst X bekannt gab. Vor 3 Wochen erst hatte Vargas Llosa seinen letzten Geburtstag gefeiert. Zum Höhepunkt seiner Karriere gehörte 2010 die Auszeichnung mit dem Literaturnobelpreis und in ihrem Nachruf erinnert Anne Herberg, unsere Korrespondentin, an die Preisverleihung.
Mr. Mario Vargas Llosa.
Let us toast to Sweden.
Hier in Schweden ehrt die Akademie mein Werk, das Leben in Literatur verwandelt und die Literatur ins Leben hinausträgt. Prost, danke.
Cheers, skål y muchas gracias.
Mario Vargas Llosa, als er 2010 den Nobelpreis für Literatur erhielt. Er werde sich von jetzt an aber dennoch nicht in eine Statue verwandeln, erklärte er damals in Stockholm und blieb bis wenige Jahre vor seinem Tod aktiv. Als begnadeter Romancier, aber eben nicht nur das. Der Peruaner Vargas Llosa war Weltenbummler, politischer Beobachter, Journalist, Aktivist, eine Zeit lang sogar Politiker. Eine Fülle an Erfahrungen, die seine Werke bereichert und erst möglich gemacht haben. Fast alle meine Romane, die ich geschrieben habe, speisen sich aus meinen Erlebnissen, meinen Erfahrungen, wovon in meinem Gedächtnis viele Bilder haften blieben. Und diese Bilder sind die Hefe für meine fiktiven Geschichten. Bereits mit 27 Jahren veröffentlichte er seinen Debütroman »Die Stadt und die Hunde«. Das Buch erzählt von den Machtstrukturen in einem Militärinternat in Lima, wie sie Vargas Llosa selbst erlebt hat. Der Kampf gegen autoritäre Regimes, gegen Diktaturen und für Demokratie wurde zum wiederkehrenden Thema. In lateinamerikanischen Staaten kann man sich auf nichts verlassen. Das ist wunderbarer Stoff für Romane, ganz im Gegensatz zu sozial stabilen Staaten, die perfekt in eine vorgegebene Richtung marschieren, wie die Schweiz und Schweden zum Beispiel. Die sind wunderbar, aber geben kaum Romanstoff. Als in seiner Heimat Peru in den 1980er Jahren die linke Guerilla Leuchtender Pfad die Bevölkerung terrorisierte und das Land gleichzeitig eine Wirtschaftskrise erlebte, entschloss sich Vargas Llosa zum Wechsel in die Politik. Er trat an bei den Präsidentschaftswahlen. Aus dem früheren Kommunisten war ein Wirtschaftsliberaler geworden. Mit seinem Programm für mehr Marktwirtschaft scheiterte der weltbekannte Literat jedoch in der Stichwahl an dem Politikaußenseiter Alberto Fujimori. Dieser errichtete, zu Vargas Llosa Entsetzen, kurz darauf einen brutalen Unterdrückungsapparat, der sich vor allem gegen die ländliche Bevölkerung richtete, löste das Parlament auf und setzte die Verfassung außer Kraft. Vargas Llosa dagegen erhielt den Nobelpreis.
The character in my story, however,
eine meiner Romanfiguren weiß, dass die reale Welt eine Sache ist und die einfallsreiche Welt der Träume und der Literatur eine andere. In die kann man nur eintauchen, wenn man selbst schreibt.
When he read and wrote stories.
Der Literat wurde im Laufe der Jahre immer mehr zum streitbaren Intellektuellen. Mario Vargas Llosa nahm kein Blatt vor den Mund, eckte an, wenn es um seinen Kontinenten Südamerika geht. Er kritisierte autoritäre Staatspräsidenten. Er wurde zum lautstarken Gegner gegen die katalonische Unabhängigkeit, setzte sich für Liberalisierung von Drogen ein und ging stets auch mit der zeitgenössischen Kulturwelt hart ins Gericht. Mario Vargas Llosa war das intellektuelle Gewissen Lateinamerikas. Ein scharfer Denker und ein konsequent freiheitsliebender Mensch.
Der Literatur-Nobelpreisträger Mario Vargas Llosa ist im Alter von 89 Jahren in seiner Heimat Peru gestorben. Unsere Südamerika-Korrespondentin Anne Herberg würdigte ihn. Ja, und da gucken wir schon mal so ein bisschen aufs Wetter, bis dann hier
Michael Castricius ins Studio kommt. Also ich mache jetzt hier keine Überschichten, sondern Michael wird hier gleich die Moderation übernehmen. Aber gut, schauen wir erstmal aufs Wetter, bis er sich hier gut eingerichtet hat. Hallo Michael, schon mal so aus der Ferne. Gut, also wir haben Sonne und Wolken und es ist heute nochmal schön warm. Also die Temperaturen 19 bis 23 Grad an Höchstwerten, schwacher Wind. Und bei den Temperaturen sind wir jetzt schon bald soweit. Regnen wird es wieder nicht so richtig. Einzelne Schauer vielleicht, aber meistens bleibt es trocken. So, Michael. Ja.
Du willst früh hier raus bei dem schönen Wetter. Ich merke das schon.
Genau. Michael, das Geschrei ist groß in Brandenburger Kitas. Das liegt nicht an den Kleinen, sondern man könnte sagen, es ist ein Aufschrei der Erzieher. Was ist da los?
Die letzte Landesregierung in Brandenburg unter Dietmar Woidke wollte kleinere Kita-Gruppen finanzieren, bessere Betreuung also ermöglichen. Die neue Landesregierung allerdings, auch unter Dietmar Woidke, hat die zusätzlichen Mittel erstmal aus dem Haushalt wieder gestrichen. Und warum, das erklärt unser landespolitischer Korrespondent gleich um 14:45 hier.
Dankeschön, Michael, und ich verabschiede mich.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Mit Annette Birke-Stumper.
Vorsicht auf der nördlichen A10 in Richtung Dreieck Barnim. Zwischen Birkenwerder und Mühlenbeck liegt eine Schaufel auf der Fahrbahn. Vorsicht am Dreieck Barnim. Auf der Überfahrt vor der nördlichen A10 auf die A11 steht ein defekter PKW auf der rechten Spur. Baustellenstau auf der westlichen A10 vor der Havelbrücke in Richtung Dreieck Havelland. Aktuell 45 Minuten mehr. In Richtung Dreieck Werder 30 Minuten. Stau auch auf der A13 in Richtung Dresden. Zwischen Freiwalde und Duben benötigen sie 20 Minuten länger. Auf dem Berliner Stadtring stockt es in beiden Richtungen zwischen Schmargendorf und Jakob-Kaiser-Platz. Rechnen Sie jeweils mit 10 bis 20 Minuten extra. Auch auf den Umfahrungen in Charlottenburg müssen Sie mehr Zeit einplanen. Staupunkte in der Innenstadt sind Blankenburger Richtung Pasewalker Straße, am Juliusturm Richtung Charlottenburg, Frankfurter Allee stadteinwärts, Tresco Allee Richtung Tierpark und die Landsberger Allee am Weißenseer Weg stadtauswärts.
Damit ist es 13 Uhr.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Ich bin Michael Castricius, einen schönen guten Tag. Stell dir vor, du hast bei IKEA ein Küchenmesser gekauft und fährst mit der BVG nach Hause. Landest dabei in Polizeigewahrsam. Das wäre eine Folge des Messerverbotes im öffentlichen Nahverkehr. Damit beginnen die Nachrichten mit Annette Birke-Stumper.
Der Berliner Senat und die BVG beraten über Möglichkeiten, die Messerverbotszonen im öffentlichen Nahverkehr auszuweiten. Anlass für die Diskussion ist der Tod eines Menschen am Wochenende am U-Bahnhof Sophie-Charlotte-Platz. Matthias Wetzel, RBB 24.
Verkehrssenatorin Ute Bonde sagte dem RBB, zunächst müssten Sicherheitsexperten entsprechende Vorschläge erarbeiten, dann werde man auch in die Umsetzung kommen. Eine Ausweitung der bestehenden Verbotszonen sei aber vorstellbar, so die CDU-Politikerin. Der Vorstandschef der BVG, Henrik Falk, sagte dem RBB, bereits jetzt stehe in der Hausordnung der Verkehrsbetriebe, dass gefährliche Gegenstände nicht im Nahverkehr mitgeführt werden dürfen. Entscheidend sei, dass die Kunden im Ernstfall richtig reagierten. Schon jetzt gäbe es auf jedem Bahnhof Notrufsäulen, es gäbe viele Kameras, damit sei also schon eine gute Grundlage vorhanden. Trotzdem würde er neue Messerverbotszonen unterstützen, weil sie der Polizei eine bessere Grundlage zum Handeln geben.
Der Berliner SPD-Co-Vorsitzende Hiekel spricht sich dafür aus, dem Koalitionsvertrag mit der Union zuzustimmen. Im RBB 24 Inforadio sagte Hiekel, die Sozialdemokraten hätten in den Verhandlungen viel erreicht. Werner Schoninger, RBB 24.
Nach den Worten Hiekels hat sich die SPD in wichtigen Punkten durchgesetzt. Die Mietpreisbremse werde bleiben, ebenso das Deutschlandticket. In der Migrationspolitik sehe der Vertrag vor, die Kommunen deutlich zu entlasten. Dass die SPD-Jugendorganisation, die Jusos, in Berlin und Brandenburg einen CDU-Kanzler Merz ablehnten, sei ein natürlicher Reflex, betonte Hiekel. Um Mitternacht beginnt bei der SPD ein Online-Voting. Die Partei lässt ihre Mitglieder 2 Wochen lang über den Koalitionsvertrag abstimmen. Bei der Bundestagswahl Ende Februar kam die SPD auf ein historisch schlechtes Ergebnis und erreichte nur gut 16% der Stimmen. Die Union kam auf fast 29%.
Die Deutsche Klimaallianz hat den Koalitionsvertrag von Union und SPD kritisiert. Geschäftsleiterin Langkamp sagte, die Vereinbarungen orientierten sich nicht daran, was eigentlich notwendig wäre, um die Klimaziele einzuhalten. Besonders skeptisch äußerte sie sich zum Verkehrssektor. Schon in den vergangenen Jahren habe es kaum Fortschritte bei der Senkung der Treibhausgasemissionen gegeben. Von der geplanten Erhöhung der Pendlerpauschale würden außerdem vor allem Besserverdienende profitieren. Die Klimaallianz ist ein gesellschaftliches Bündnis für den Klimaschutz mit rund 150 Mitgliedsorganisationen.